Stell dir vor, du greifst zum Telefon, um einen Menschen anzurufen, mit dem du noch nie gesprochen hast und der nicht einmal weiß, dass du existierst. Kundenakquise. Und das machst du dann 1000 Mal. Jedes Mal Herzklopfen. Mein heutiger Gast, Hans Hiltrop, hat genau das getan. 1000 Mal angerufen und dabei gelernt, was viele nie begreifen. Was das ist, hörst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. In den Vorgesprächen zu meinen Coachings höre ich immer wieder Menschen über ihre Ängste vor dem Telefon sprechen. Immer wieder habe ich Kunden, Klienten, die mich konsultieren, damit wir daran arbeiten, wie sie im gewissermaßen kalten Kontakt am Telefon mit Menschen gut ins Gespräch kommen und wie sie ihre inneren Ängste überwinden und wie sie diese in der Stimme hörbare Anspannung überwinden, die da entsteht, insgesamt, wie sie überhaupt ins Gespräch kommen. Und dann habe ich vor kurzem in einem Vorgespräch für ein Coaching einen Herrn kennengelernt, einen Mann kennengelernt, der mir so nebenbei in diesem Espresso-Gespräch erzählt, er hätte 1000 Telefonate mit Installateuren geführt. 1000 Telefonate. Und dann habe ich mir gedacht, diesen Mann muss ich in meinen Podcast einladen. Und Sie, Herr Hiltrop, ganz direkt fragen, wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, 1000 Menschen anzurufen? Wie ist das entstanden? Herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast, lieber Hans Hiltrop. Grüße Sie.
Herr Fischbacher, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Großes Vergnügen. Sind Sie schon als Kind gern am Telefon gewesen?
Ich glaube tatsächlich, niemand ist gerne in einem Cold Call am Telefon. Ich habe es aber schätzen gelernt. Ich habe es wirklich schätzen gelernt. Und zwar glaube ich mittlerweile, dass fast alles, was man will, auf der anderen Seite der Leitung ist. Mhm. Weil im Endeffekt ist es ja einfach nur eine Erweiterung, also von persönlicher Kommunikation. Anstatt, dass ich in meinem Dorf auf die Straße gehe und mich mit x-beliebigen Menschen unterhalte, kann ich jetzt mit Telefon und Internet auf den anderen, auf die andere Seite der Welt kommunizieren, und deswegen sitzen wir heute auch zusammen.
So ist es, ja.
Man trifft einfach die spannendsten Leute, und auch diese Cold Calls, wenn man sich so ein bisschen auch die Furcht davon nimmt und eher auch daran denkt, dass es auch auf Augenhöhe sein kann, weil ja, es muss ja nicht immer wirklich ein Akquiseanruf sein. Es kann ja auch ein Kennenlernen sein.
Ja. Ich glaube, das ist überhaupt, das ist überhaupt einer der größten Schlüssel. Wie gehe ich da heran? Ist das Ihr Zauberstab sozusagen, Herr Hiltrop?
Ich glaube wirklich, ich habe keinen Zauberstab. Ich glaube, es ist auch gar keine Magie dahinter. Es ist einfach nur ein Stück weit, dass ich mich jeden Tag auch selbst verbessern möchte und dass das eine super Reflexion ist. Also ich kann wirklich in jedem Gespräch danach reflektieren, war das jetzt ein gutes Gespräch, war das ein schlechtes Gespräch, und habe da eben ein paar Faktoren, die ich auch bewerten kann. Unter anderem natürlich super wichtig die Stimme, wie Sie das auch mir beigebracht haben. Und ganz ehrlich, es ist einfach aufregend auch. Und wie gesagt, ich habe es zu schätzen gelernt.
Ja, Herr Hiltrop, bevor Sie uns aber Ihre wichtigsten Tipps und Erlebnisse verraten, holen Sie uns doch mal ins Boot. Sie, also wenn ich gesagt habe, dass Sie Installateure angerufen haben, woher kommt das? Sie beschäftigen sich mit Solarenergie, also mit Systemen der Solarenergie und tun das ja nicht nur in Deutschland. Wie kam es zu diesem Projekt?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich fast ein bisschen ausholen.
Tun Sie es, wir sind im Podcast.
Ja. Also ich muss da wirklich ausholen, weil ich bin seit ca. 15 Jahren in der PV-Industrie. Mhm. Und ich bin überzeugter Sonnenanbeter. Mhm.
Also PV steht immer für Photovoltaik, richtig?
Richtig, ja. Photovoltaik. Mhm. Kann man auch als Solar betiteln, aber ja, Photovoltaik. Und ich habe ca. 2008, 2009 in der PV-Industrie angefangen, bin dann die ersten paar Jahre in Deutschland, in Europa viel rumgekommen als Vertriebler in verschiedenen Ländern, habe Module, Wechselrichter, Systeme verkauft, groß und klein. Und bin dann 2013 nach Mexiko gezogen. Unter anderem war ich auch in China und überall, aber Mexiko war ich dann 7 Jahre.
Sie sprechen gut Spanisch, habe ich schon festgestellt. Ihre Frau ist Mexikanerin, richtig?
Meine Frau ist Mexikanerin, ja, richtig. Davor war ich in China 3 Jahre.
Muchos das heißt, saludos, por favor.
Muy bien. Una cerveza, por favor. Una
cerveza. In China, okay.
Davor war ich 3 Jahre in China und ich habe auch Chinesisch gelernt. Also habe ich wirklich auch ziemlich gepaukt. Mhm. Macht mir total Spaß, diese Sprache. Mhm. Und davor war ich in England 3 Jahre.
Okay.
Das bedeutet eigentlich, die meiste Zeit meines Lebens war ich zu dem Zeitpunkt im Ausland. Und bin dann aber 2022 wieder nach Deutschland gekommen mit einer riesigen Historie im Solarbereich. Mhm. Wir hatten in Mexiko ein eigenes Unternehmen im Solarbereich aufgebaut.
CPM Energia Solar, richtig?
CPM Energia Solar, richtig. Und haben das wirklich von null aufgebaut. Hatten dann interessante Projekte mit der Regierung, aber auch kleine Batterie Projekte tatsächlich irgendwo im Dschungel, im Nirgendwo von Mexiko und bis über große Batterieprojekte, die so noch keiner in Mexiko verwirklicht hat. Also wir waren das da wirklich Pioniere.
Es ist total interessant. Ich habe in Peru am Amazonas vor, würde ich sagen, 15 Jahren leider devastierte Anlagen gesehen, auch im Dschungel, von Deutschen installierte große Solaranlagen für so eine Community, die also im Dschungel völlig weit ab von Infrastruktur eingerichtet war. Aber offensichtlich war es dort nicht gelungen, die Lokalen, also die Menschen, die es dann betreiben und auch servicieren, so weit zu integrieren, dass das Bestand gehalten hätte. Das war nicht im Betrieb.
Schade.
Es war, es war ein eindrückliches Erlebnis, aber es hat mich unglaublich bewegt, weil da so viel Energie dahinter ist und so viel Investment auch dahinter war und es offensichtlich nicht gelungen war, hier Nachhaltigkeit zu erzeugen, jetzt im Sinne des Weiterbetreibens der Anlage.
Mhm. Schade. Mhm. Der Sonnengürtel, also um den Äquator herum, ist natürlich ideal dafür. Also da scheint auch die Sonne mehr oder weniger den ganzen Tag, Sommer und Winter. Mhm. Und PV, also Photovoltaik, funktioniert da einfach. Am Morgen geht die Sonne auf, am Abend geht sie unter und in der Zwischenzeit produziert das Ding Strom. Mhm. Es ist echt Wahnsinn. Und es hat einen unglaublichen Spaß gemacht, da Anlagen zu bauen. Wir haben dann auch mit der Außenhandelskammer Roadtrips veranstaltet, sind dann in abgelegene Gemeinden. Ich habe das so viel erlebt im Solarbereich, das kann man ganz schwer in einen Podcast fassen. Mhm. Also es waren wirklich spannende Geschichten von den USA bis runter nach Panama, Kolumbien, überall Anlagen gebaut, Vertriebe aufgebaut und so weiter. Also es war eine echt super Zeit. Aber zu Ihrer Frage, ich bin dann wieder nach Deutschland gekommen 2022 und dachte mir, was mache ich eigentlich mit der ganzen Erfahrung? Mhm. Ich war jetzt 10 Jahre nicht mehr in Deutschland. Und kein deutscher Betrieb sagt, juhu, du hast System im Dschungel gebaut.
Kommen Sie, wir brauchen sowas auch. Ja, genau.
Richtig. Habe mich aber ein bisschen getäuscht. Ich habe tatsächlich dann eigentlich sofort wieder sehr spannende Angebote bekommen, weil anscheinend ja mein Wissen zur PV Technologie und auch meine Kontakte halt schon was wert waren. Und sind, nur hatte ich die nicht mehr in Deutschland. Mhm. In Deutschland war ich blank, tabula rasa, ein unbeschriebenes Blatt, fast. Und habe mich dann ein Stück weit verleiten lassen, in die E-Mobilität zu gehen. Und habe dann natürlich wieder komplett von Null angefangen, weil da hatte ich wirklich keine Kontakte. Bin aber jetzt wieder im PV-Bereich. Und jetzt komme ich endlich
aus dem auf heraus, die Antwort. Aus dem heraus ist dann der Gedanke entstanden, diese Kontakte sich zu holen.
Genau. Ja? Die Installateure, die Fachbetriebe, die Handwerker sind das Rückgrat der Energiewende. Und wir unterschätzen die. Wir unterschätzen ihr Wissen, der ihre praktische Intelligenz, der ihre Fähigkeiten, Dinge zu bauen. Das sind einfach unglaublich interessante Menschen. Und das Netzwerk ist wahnsinnig wertvoll. Und da habe ich gesagt, hey, ich möchte mir einfach wieder dieses Netzwerk aufbauen.
Und ja, wie geht man es dann an? Also ich stelle mir das ja nicht ganz einfach vor, wenn Sie, so wie Sie mir es erzählt haben, sich zum Ziel gesetzt haben, jetzt rufe ich mal 1000 Menschen an, da muss man ja zuerst mal wissen, wen will ich anrufen, wo kriege ich die Telefonnummern her, aber dann ist auch die Frage, wie tut man es? Ja, und ich glaube, da spitzen jetzt einige unserer Zuhörer, spitzen jetzt intensiv die Ohren. Wie sind Sie es angegangen?
Also ich arbeite ja für einen Hersteller im PV-Hardware-Bereich. Das heißt, ich verkaufe Komponenten wie Wechselrichter, aber auch Solarmodule und alles, was halt die Energiewende im privaten Bereich vorantreibt.
Und das ist etwas, also das sind Produkte, die ja nicht an den Endnutzer sozusagen direkt verkauft werden, sondern die, versteht es richtig, die brauchen einen Handwerker, die brauchen jemanden, der das installiert und fachgerecht zusammentut mit anderen Komponenten.
Richtig. Richtig. Die brauchen Installateure. Installateure, die wirklich diese Produkte verstehen, einsetzen möchten und sie dann eben an den Häuslebauer, an den PV-Interessenten, der eine Anlage auf dem Dach möchte, verkaufen und verbauen. Und da war mein Ziel eigentlich am Anfang, als ich bei dieser Firma angefangen habe, dass ich 500 Installateure wollte ich kontaktieren. Jetzt hatte ich natürlich mit vorherigen Telefonaten mit Installateuren und auch danach auch insgesamt schon viel mehr. Also mittlerweile sind es mit Sicherheit mehr als 1000 Telefonate, die ich mit verschiedenen Installateuren geführt habe.
Ist das einfach so locker gegangen? Wie geht es Ihnen persönlich? Oder wenn Sie sich zurückerinnern an diesen Moment, immerhin sind es ja fremde Menschen, die man kontaktiert. Was waren Ihre Erfahrungen in den Anfängen dieses Telefonierens? Was waren da die größten Hürden? Woran sind Sie gescheitert? Ich bin neugierig. Plaudern Sie aus der Schule.
Ja. Schrecklich waren die ersten Erfahrungen. Einfach mal versucht. Ich glaube, wie ist das schöne Sprichwort? Acta non verba. Es geht darum, zu tun und nicht zu sprechen. In dem Sinn geht es eigentlich um beides bei den Akquiseanrufen.
Sprechen ist das neue Tun, sozusagen.
Genau, richtig. Aber ich habe einfach mal angefangen und ich bin ein Riesenfan davon, einfach ein bisschen systematisch ranzugehen, sich Ziele zu setzen, einfach zu überlegen, okay, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte, und dann runterbrechen, was muss ich dafür am Tag machen, in der Stunde, vielleicht sogar in der Minute, und dann einfach mal durchführen und dann am Ende von beispielsweise 10 Telefonaten einfach mal zurückschauen. Einen Faktor raussuchen, den ich verbessern kann. Es könnte jetzt die Stimme sein. Es könnte aber auch die Introduction sein, also wie ich mich vorstelle. Ist es eine gute Idee, ob ich gleich mit einem Pitch reingehe und sage, ja, hallo, hier spricht der und der und ich bin von dieser Firma.
Dieser Firma, ja. Und ich habe diese, es wollen Sie nicht gleich.
Genau. Und übrigens würde ich Sie gerne schlagen,
wenn Sie es nicht tun. Ja, wenn Sie es nicht tun, ja, genau. Liebesentzug, ich rufe Sie nie wieder an, wenn Sie nicht gleich kaufen. Ja.
Genau. Ich meine, das ist alles sehr leicht gesagt, aber wenn man dann natürlich am Telefon ist, dann ist es schon eine, auf eine Art und Weise, eine sehr, ja, eine Situation mit Druck,
ja.
Weil es nie nach einem Leitfaden geht.
Also ich setze jetzt hier mal ein Ausrufezeichen, ganz, ganz absichtsvoll, denn im Podcast habe ich mit dem Andreas und mit Gesprächspartnern immer wieder mal über das Thema Telefon gesprochen. Und ich glaube, das größte Hemmnis überhaupt sind Leitfäden am Telefon. Ich meine, ich habe, ich glaube, jetzt 2, 3 oder 4 Episoden zurück hatte ich von so einem Erlebnis berichtet. Da wollte mich also ein junger Mann am Telefon, ich habe mittlerweile mit seinem Chef ausführlich gesprochen, weil ich mir tatsächlich einen Termin machen habe lassen, weil ich wissen wollte, wie tickt das Unternehmen und warum schickt da jemand einen so unerfahrenen, unglaublich naiven, sehr netten jungen Mann ans Telefon, der keine Idee hat, wie das funktioniert und im Grunde alles falsch macht, was man falsch machen kann. Es war großartig. Ja. Es war direkt schwierig, ihn so weit zu kriegen, dass er am Schluss einen Termin mit seinem Chef macht. Und der hatte offensichtlich einen Leitfaden vor sich und hat brav ein Ding nach dem anderen abgehakt, obwohl ich ihm nach dem Punkt 2 im Grunde schon klar gemacht habe, also gedacht habe, ich hätte ihm klar gemacht, wer ich bin, was ich tue, was ich kann, was ich nicht kann und was ich gerne möchte. Er hat es nicht gehört, weil er so fokussiert auf seinen Leitfaden war.
Faszinierend. Das haben Sie ihm direkt gesagt und er hat es einfach überhört.
Er hat es überhört. Er hat es nicht gehört, ja. Ja. Und ich bin mehrmals darauf zurück, weil ich meine, normalerweise müsste man sagen, ich lege auf nach dem zweiten Satz, wenn ich höre, es ist Kaltakquise und ungeschickt und schlecht, dann müsste man auflegen. Gut, also erstens, ich bin, glaube ich, einfach zu menschenfreundlich, um jemanden am Telefon zu brüskieren, würde ich nicht machen, ist nicht meine Art. Also ja, spreche ich ein bisschen und versuche dann zumindest höflich das Gespräch auch zu beenden und ja auch zu sagen, was ich nicht will und so weiter. Also einfach in Beziehung zu bleiben in dem Telefonat. Wenn aber der andere den Ball nicht aufnimmt, dann ist es echt schwierig. Also das heißt, der Einstieg, das ist ja das, worüber Sie gerade sprechen, der spielt eine besonders große Rolle. Aber was ist da Ihr wichtigstes Learning jetzt besonders aus den ersten Telefonaten, Herr Hiltrop?
Dass es ganz ehrlich immer anders kommen kann, aber dass grundsätzlich das Empathische, das Zuhören immer besser ist, als das einfach mal losquatschen. Auch solche Pausen sind sehr schwierig für manche Leute. Sie müssen diese Pausen mit Worten füllen, aber das ist meistens etwas, was man braucht, damit etwas wirkt.
Ja, ich denke, das ist gerade in den ersten Worten am Telefon ist das besonders schwierig, oder? Das ist die, da, also man hat ja angerufen, also fühlt man sich unwillkürlich in der Bringschuld, als müsste man jetzt sagen, erklären und tun und schon ist verloren.
Genau. Ja. Ich war davor, das habe ich ein bisschen übersprungen, im Sales Management.
Ja.
Also ich hatte ein Team, von Leuten, die Business Development Managers, aber auch Account Executives, die sowohl Kaltakquise gemacht haben, als auch ja, Leute besucht haben und halt einfach schöne Vertriebler, die wirklich alles getan haben. Und die hatten Riesenschwierigkeiten damit, vor allem Installateure zu kontaktieren. Und ich war der Manager. Ich musste die Ziele setzen. Und ich musste kontinuierlich analysieren, warum es nicht funktioniert und was man verbessern kann. Und wir hatten wahnsinnige Schwierigkeiten, den Installateursmarkt zu erobern. Und das war für mich die Motivation, zu sagen, hey, ich möchte noch mal, ich möchte es mir selber beweisen, es kann es doch geht. Nicht sein. Das ist das Rückgrat unserer Industrie von allem. Und wir kommen da nicht ran, obwohl meiner Meinung nach das Produkt ein gutes war.
Also einfach, weil es nicht gelungen ist, eine Beziehung aufzubauen im Gespräch mit den Menschen.
Es ist nicht gelungen, eine Beziehung aufzubauen. Es ist teilweise noch nicht mal gelungen, überhaupt ein Gespräch zu führen. Also die meisten hatten auch dafür keine Zeit. Und man kann sie nicht verübeln. Sie werden jeden Tag wahrscheinlich angerufen.
Also, dass es im Grunde gar nicht möglich war, überhaupt in ein Gespräch hineinzukommen. Heldob, was haben Sie anders gemacht? Weil ich im Grunde sind ja oder waren bei Ihren Telefonaten ja in genau derselben Situation und auf der anderen Seite hat sich ja nichts geändert. Das heißt, die Installateure, also die Unternehmer, die Sie dort auf der anderen Seite hatten, hatten denselben Zeitdruck, denselben Stress. Und dieselben vielen schlechten Akquiseanrufe, die sie wahrscheinlich abgewimmelt haben.
Ja. Ja, ich glaube, das Verständnis dafür hat den Unterschied gemacht. Ich glaube, wenn man als Vertriebler, der in die Kaltakquise geht, einfach versucht, bei einer Kundengruppe, sei es Installateure oder sonst wem, anzurufen. Und man hat wenig Verständnis für diese Menschen, dann wird es schwierig. Aber wenn man sich fast wie einer fühlt, der wirklich vielleicht die gleichen Ziele hat oder ähnliche Ziele hat oder einfach auch sehr gut versteht, in was für einer Lagesituation sie sich befinden, dann kommuniziert man anders. Und so hat es einfach funktioniert, auch wirklich sehr gute Gespräche zu führen.
Das ist ein super interessanter Punkt, denn im Grunde die Stimme, wir reden ja da in diesem Podcast immer wieder genau um diesen Punkt, die Stimme verrät ja immer, in welcher Als wen oder was spreche ich den anderen an? Und das Schlüsselwort, das mir durch den Kopf geht, ist Augenhöhe für das, worüber wir gerade sprechen. Weil wenn ich jetzt mich als, ich sehe mich als Sales Rep, wie es so schön heißt, oder? Bin für einen Sales zuständig, für einen Verkauf. Und auf der anderen Seite ist jetzt ein Kunde oder ein potenzieller Kunde, dann habe ich eine Rollenverteilung, aber da bin ich nicht auf Augenhöhe. Also in dem Moment, in dem ich den anderen als Menschen wahrnehmen will, also praktisch als Person, als Persönlichkeit, als Individuum hinter der Rolle, naja, jetzt kann ich von Mensch zu Mensch sprechen, aber das ist ein absoluter Unterschied in der Ansprache. Also da verändert sich alles, der Ton und alles. Ah ja, das ist total interessant.
Und es treffen oftmals zwei Welten aufeinander. Man muss sich überlegen, ein Installateur ist oft jemand, der auf dem Dach steht, Kabel zieht, praktisch Dinge anfasst, der ruft irgendwo an, um zu sagen, hey, bring mir das Kabel in einer Stunde auf der Baustelle vorbei, ansonsten habe ich hier ein Problem. Also das sind einfach ganz konkrete Sachen, die oftmals brauchen und an die sie denken. Und dann ruft irgendjemand an, der einfach in der Theorie gerade vielleicht im besten Fall oder im schlimmsten Fall noch einen Leitfaden vor sich legen hat. Und da denkt sich einfach der Installateur, was soll ich denn damit anfangen?
wenn Sie so jetzt an Ihre vielen Telefonate denken, gerade weil Sie es so erzählt, was sind denn so die Erlebnisse, die man dann hat? Wo erwischt man dann die Menschen eigentlich?
Ja, man erwischt sie überall. Also so variabel wie das Leben ist, würde ich sagen. Mhm. Man kann im Urlaub anrufen, man kann auf der Baustelle anrufen.
Und Sie haben tatsächlich jemanden am Dach erreicht, der das Handy in seinem Arbeitsoverall hat? Ja?
Ja, klar.
Ja, wie reagieren die Menschen dann?
Genau, es ist immer individuell. Es ist eben wirklich immer unterschiedlich. Und es kann natürlich auch sein, dass sich jemand gerade mal den Fuß gebrochen hat oder dass jemand gerade den Jackpot gewonnen hat. Und je nachdem muss man halt, finde ich, auch darauf eingehen. Man kann das halt auf keinen Fall standardisieren, oder?
Also das Stichwort Zuhören haben Sie ja vorher schon ganz, ganz breit eigentlich in den Raum gestellt. Weil am Telefon, das heißt, man ist jetzt so drauf, man will jetzt anrufen, also im Sinne von, ich muss ja dann reden, ich rufe ja an. Das Gegenteil ist eigentlich gefragt, hinhorchen, wie ist die Situation? Das heißt, Sie horchen einfach da hinein in den Telefonhörer und horchen mal, was höre ich da? Höre ich ein Straßengeräusch oder höre ich im Hintergrund, wenn hämmern? Oder genau. Höre ich das Büro oder höre ich das Auto?
Mhm. Genau, und hier ist halt das Thema, was bin ich überhaupt fähig zu hören? Weil wenn jetzt, sage ich mal, ein Mechaniker in der Werkstatt anruft,
ach so. Aha.
Dann, okay. Dann hört er eventuell, oh, da ist aber gerade ein 8-Zylinder-Ferrari bei euch in der Werkstatt. Mhm. Und dann geht halt das Gespräch richtig gut los. Aber wenn ich jetzt keine Ahnung habe und rufe an, und ich sage, was ist denn das für ein Krach da hinten? Und er sagt, ja, das ist meine Arbeit.
Ja, genau, ja.
Richtig. Dann habe ich halt schon verloren. Mhm. Also es ist auch wirklich die Fähigkeit zu hören, was halt los ist. Und beispielsweise, wenn jemand auf dem Dach ist, man hört den Wind, man hört ein Modul, wird aufs Dach gelegt, das höre ich. Dann kann ich sagen, hey, da wird ja gerade ein Modul aufs Dach gelegt. Dann sage ich, ja, genau. Dann sage ich, was sind denn das für Module? Und auf der anderen Seite wird halt vielleicht jemand, der da halt weniger Erfahrung hat, sagen, ah ja, ich höre gerade, Sie sind gerade irgendwo unterwegs.
Sie sind, genau. Mhm.
Genau, und dann sagt er sich natürlich, genau, ich bin unterwegs, mach's gut.
Mach's gut, ciao, ciao. Genau. Okay, ja. Sie haben von Ihrem gewissermaßen inneren Lernweg gesprochen, eingangs, Herr Hiltrop, und haben gemeint, so nach einigen Telefonaten kurz mal innehalten und dann mal zurückschauen und dann mal analysieren. Aber zum Analysieren braucht man ja Kriterien. Was waren denn da für Sie in dieser jeweiligen Rückschau, in Ihrer Selbstreflexion, was waren denn da Ihre Punkte, von denen Sie gesagt haben, da schaue ich drauf oder da achte ich drauf? Da denke ich drüber nach.
Ja, ich bin tatsächlich jemand, der nur durch Tun lernt. Mhm. Und das habe ich schon in der Schule gemerkt, dass einfach der Schulweg irgendwie so theoretisch war. Und ich habe mir gerne die Leute ausgesucht, von denen ich lerne. Mhm. Und ich lerne total viel von Menschen und bin auch sehr offen für Kritik und frage auch immer nach Kritik. Und suche mir da eben Leute aus, von denen ich denke, die haben die Kompetenz in dem Gebiet, wo ich gerade die Kompetenz entwickeln will. Und das war ja unter anderem auch genau, warum ich Sie kontaktiert habe. Mhm. Ich bin halt der Meinung, dass die Stimme ein wahnsinniger Faktor ist. Unglaublich unterschätzt. Mhm. Und das ist eigentlich wahrscheinlich 80% von der Message ausmacht. Vor allem, wenn man es richtig macht. Aber wieder die Umsetzung ist einfach so schwierig. Ich weiß das schon seit Ewigkeiten, dass die Stimme so wichtig ist, aber ich benutze wahrscheinlich auch nur 10% von dieser Kapazität. Und dann bin ich halt auf Sie gestoßen und Sie haben mir erzählt, okay, Sie haben Schauspielerhintergrund und auf einmal macht es halt Klick, Klick, Klick. Das macht halt alles Sinn. Als Schauspieler muss man eben Gefühle vermitteln. Und wie vermittelt man die? Mit Stimme, mit Mimik? und all dem. Und natürlich, da haben sie auch eine Ausbildung, da kennen sie sich aus und allein da kann ich schon viel lernen. Dann haben sie ewig diesen Podcast gemacht und spezialisieren sich darauf. Also, wenn ich das verbessern will, kontaktiere ich sie, frage sie, wie sehen sie das? Und zack, habe ich wahrscheinlich was gelernt, was mein Leben verändert. Mhm. Und so, also wirklich, was mein Leben verändern könnte. Und so gehe ich halt Stück für Stück bei allem vor. Ich glaube einfach, man muss Einzelteile verbessern. Mhm. Man kann nicht den Anspruch haben, ich gehe heute ans Telefon und morgen bin ich ein Profi. Mhm. Genauso wenig, wie ich morgen Rennfahrer sein kann, wenn ich erst einmal im Auto gesessen war. Aber wenn ich halt lerne, okay, was ist Körperbeherrschung, was, wie ist die Körperhaltung, dann jeden einzelnen Faktor eigentlich immer weiter verbessern und immer die Leute suchen, die mir auch helfen können, diese Faktoren zu verbessern, dann bin ich wahrscheinlich irgendwann auch ganz gut.
Mhm. Mhm. Ja, in Schritten lernen. Mir geht gerade eine Frage durch den Kopf, Herr Hiltrop. Sie haben es ja getan. Das ist ja das wirklich Frappierende und es waren mehr als 1000, haben Sie gesagt. Wenn Sie heute einfach mal innehalten und quasi so unten drunter so einen Strich ziehen und dann so ein Summenzeichen daneben setzen und mal schauen, was hat das eigentlich gebracht? Was war der Nutzen aus dem? Was hat es Ihnen gebracht? Was hat es bewirkt? Was sind so die ein, zwei wichtigsten Ergebnisse, die Sie aus dem ziehen? Das hat vielleicht ein materielles, vielleicht ein ideelles. Was sind die wichtigsten Ergebnisse aus diesen vielen Telefonaten?
Ich habe das Gefühl, ich verstehe ein Stück weit besser, wie das Rückgrat der Energiewende in Deutschland funktioniert und was wirklich auch die Energiewende hier vorantreibt. Mhm. Das ist für mich einfach ein Gefühl, worauf ich auch aufbauen kann. Mhm. Mhm. Ich habe, wie gesagt, auch die Idee, diesen Podcast zu machen, der eben dann auch Installateure interviewt. Mhm. Und das ist auch daraus erwachsen. Also viele Dinge leuchten mir jetzt ein und machen einfach Sinn. Mhm. Und die Lernkurve, wenn ich zurückschaue, ist einfach riesig. Also man glaubt manchmal, Dinge sind so unter einem, so das ist es nicht wert zu tun. Mhm. Oder man ist sich zu gut für irgendwelche Dinge. Das ist schrecklich, diese Denkweise. Ich glaube, man ist sich zu nichts für gut. Man muss einfach alles tun, wenn es einen zum Ziel führt. Und ich habe eben das Gefühl, dass ich ein sehr klares Ziel vor Augen habe und dass das einfach auch das Fundament gelegt hat.
Ja, ja, super interessant. Hiltrop, wenn ich so heute zusammenfasse, so die wichtigsten Dinge, was würden Sie sagen, was sollten, wenn es ums Telefonieren geht, auch um Akquise, also um dieses, wie spreche ich Menschen an, was sollen unsere Hörer heute auf alle Fälle für sich mitnehmen?
Sie sollen mal bei Ihnen anklopfen. Ich meine, ein bisschen Spaß, aber auch ernst. Mhm. Weil man muss sich mal überlegen, wie viel Effizienz, wenn man beispielsweise, man würde 10 Anrufe am Tag machen und man macht die mit einer 60-prozentigen Effizienz. Mhm. Wenn man jetzt jemanden hat, der mal drüber schaut, man da eigentlich tut und erhöht die Effizienz, und das ist zweifellos möglich, auf 80%, auf einmal gewinnt man an 8 Telefonaten anstatt auf 6. Mhm. Das auf die Woche gerechnet, ist schon ein extra Tag oder 2, die man da gewonnen hat. Also es lohnt sich total, sich mal mit diesen Grundlagen Stimme, Aussprache und all dem auseinanderzusetzen. Und man muss sich, meiner Meinung nach, das ist noch ein guter Tipp, man muss sich immer überlegen, es gibt nämlich zwei Dinge. Es gibt wie sympathisch ist man der Person und wie kompetent kommt man rüber. Ja, ja. Und man darf nicht glauben, dass eines ausreicht. Man muss einen Mix schaffen. Eine Person, die super kompetent ist, aber nicht sympathisch
ist das Vertrauen weg. Ja.
Hat genauso wenig Chance wie eine Person, die einfach nur nette Sachen sagt und super sympathisch ist, aber man denkt sich, oh mein Gott, der hat ja von nichts
Ahnung. Von nichts eine Ahnung, ja.
Das ist sehr ähnlich. Also von daher muss man sich da für sich da so ein bisschen eine Balance schaffen. Nicht jeder ist der Sympathischste, nicht jeder ist der Kompetenteste, aber man muss da so eine Balance draus schaffen. Wenn man super kompetent ist, sollte man sich vielleicht überlegen, wie wird man ein bisschen empathischer am Telefon.
Genau.
Dann erhöht sich die Effizienz.
Dafür haben Sie ja heute auf alle Fälle ganz wunderbare Dinge gesagt. Zuhören ist der Schlüssel. Ja, das muss man jeden Tag wieder ganz, ganz dick unterstreichen. Ganz genau. Ab und zu mal schweigen und hinhorchen anstatt des Sprechens. Lieber Heltrop, es ist ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit, für Ihre Aktivitäten ganz viel Energie und ganz viel Freude und sehr viel Erfolg. Ich glaube, diese Sache mit der Energiewende, das ist so ein schönes Schlagwort, da gibt es ganz viele Fallstricke und gibt ganz viel zu tun. Da gibt es nach wie vor sehr viel Gegenwind. Politisch sieht man das ja gerade, wie Ziele zurückgestuft werden. Und am Ende ist es etwas, was ja jeden einzelnen Menschen betrifft. Heltrop, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Alles Liebe.
Machen Sie es gut, Herr Fischbacher. Hat mich sehr gefreut.
Ja, wunderbar. Ja, und wenn du nach wie vor zuhörst heute, dann freue ich mich natürlich, wenn du vielleicht auch einen Gedanken dazu hast. Schreib uns einfach, schreib einen Kommentar, gib uns Rückmeldungen, schreib entweder eine E-Mail an podcast@arno-fischbacher.com oder die einfachere Variante ist, du gibst ein paar Sterne, schreibst eine Bewertung oder gibst uns auf YouTube oder auch auf Spotify ein paar Gedanken dazu, schreib einen Kommentar, lass uns in Verbindung treten. Ja, und wenn du sagst, okay, da ist vielleicht das eine oder andere angesprochen, das dich persönlich noch erfolgreicher, noch freudvoller in der Kommunikation machen kann, dir noch mehr Ergebnis verspricht, dann sprich mich gerne einfach drauf an. Mach dir, so wie es der Hans Hiltrop ursprünglich mal getan hat, einen 15- oder 20-Minuten-Termin bei mir am Telefon. Der Link, den findest du, also du findest den Kalender unter arno-fischbacher.com/espresso. Ja, in diesem Sinne, ganz viel Spaß am Telefon wünsche ich dir und möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.